Ich begrüße herzlich am Telefon den Wissenschaftsautor Christian Schwegerl. Schönen guten Tag.
Guten Tag, schön hier zu sein.
Was meinen Sie denn mit Menschenzeit?
Damit ist gemeint, dass wir Menschen zur dominierenden Kraft auf der Erde geworden sind. Wir haben die letzten Jahrtausende damit zugebracht, unsere Kräfte zu stärken, sind vor 200 Jahren in die Industrialisierung getreten, haben uns mit fossilen Brennstoffen ungeheure Kräfte zugelegt und die spielen wir jetzt aus über die Energie, aber eben auch über unsere wissenschaftlichen Kräfte. Und was dabei herauskommt, ist inzwischen wirklich ein Planet, der komplett vom Menschen überformt wird. An Land sind schon 80% der Oberfläche, die wir umgestaltet haben, aber unser Wirken geht auch tief in die Meere hinein und über die Gentechnik zum Beispiel inzwischen eben auch tief in die Lebewesen. Wir schaffen inzwischen sogar synthetische Lebewesen. Und das fasst dieser Begriff Menschenzeit zusammen. Wir sind so mächtig geworden, dass wir ein neues Erdzeitalter quasi eröffnen. Das stammt auch nicht von mir. Das hat der Nobelpreisträger Paul Crutzen so benannt. Das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen.
Was macht denn Ihrer Meinung nach diese neue Zeit aus? Was ist denn anders als früher?
Ja, früher hat sich der Mensch im Endeffekt gegen die Natur aufgebäumt, hat versucht, sich gegen ihre starken Kräfte zu wehren und hat immer wieder versucht, eben auch die Natur zu bändigen. Und auch das, was ja im biblischen Auftrag macht, durch die Erde untertan angelegt ist, das ist jetzt erfüllt. Wir können also quasi Mission Completed melden, wir haben uns die Erde untertan gemacht. Wir sind so dominant auf der Erde wie eigentlich keine andere Art. Und dieser Verantwortung, weil wir eben auch mit Bewusstsein ausgestattet sind, müssen wir uns jetzt umfassend stellen. Und ich glaube, das ist eben auch der Mehrwert, der in diesem Begriff Menschenzeit steckt. Es geht nicht nur um einzelne Umweltprobleme, sondern darum eben zu erkennen, dass wirklich eine Art künstlicher, menschgemachter Planet entsteht. Das klingt sehr großspurig, aber kann man an sehr vielen Beispielen auch nachvollziehen, dass es so ist.
Dann machen wir es doch mal. Nennen Sie doch mal ein Beispiel.
Ja, das Klima zum Beispiel. Das, was wir heute an Kohlendioxid und Methan und Lachgasen in die Atmosphäre pumpen, wird das Klima der Erde für die nächsten Tausende von Jahren verändern. Wir wissen noch nicht genau wie. Und es gibt alle möglichen Formen, die das annehmen kann. Nur dass diese Treibhausgase das Klima verändern, liegt auf der Hand und es wird sehr tiefgreifend sein. Und dann auch nicht mehr rückgängig zu machen, wenn mal eben in entsprechender Menge diese Gase sich in der Erdatmosphäre befinden. Anderes Beispiel, die Ausrottung von Tierarten. Wir sind dabei, in großem Stil Naturgebiete abzuholzen für unsere Bedürfnisse, umzuformen für Bioenergie oder für eben unsere Lebensmittelversorgung. Die Fischer, denken Sie an die Fischerei, da verschwinden ganze Artengruppen, die dann auch für immer verloren sind, mit allem, was in ihnen steckt. Vielleicht die Medikamente der Zukunft, die in ihnen stecken. Denken Sie an die Chemikalien, die wir in die Welt setzen, wo sich jeden Tag aus unseren Flüssen sozusagen wilde Laboratorien in die Weltmeere ergießen. Alles Mögliche von Medikamentenrückständen bis Chemikalienabfällen. All das ist neu und all das verändert die Evolution der Zukunft. Und das sind wir, das machen wir.
Das klingt ja jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig optimistisch, aber trotzdem ist Ihr Buch und Ihr Werk doch eher ein optimistisches Buch, oder?
Ja, also optimistisch so weit, wie man es sein kann angesichts der vielen Umweltkrisen, mit denen wir es zu tun haben. Ich versuche nur, durch das, was ich den apokalyptischen Schleier nenne, durchzukommen. Weil ich denke, dass sehr viele, die über Umweltprobleme nachdenken, eben mit diesen Untergangsszenarien eigentlich aufhören zu denken. Die sind ja vor uns. Wenn das Klima sich wirklich radikal verändert, dann wird es erstmal für uns Menschen sehr ungemütlich auf der Erde. Und das ist dann natürlich auch noch eine Untertreibung. Also wir laufen da schon auch in Katastrophengefahren rein. Nur es hilft, glaube ich, nicht nur zu sagen, dass diese Gefahren bestehen, sondern man muss auch ein Bild zeichnen, wie könnte es denn eigentlich anders sein. Und ich glaube, man braucht auch so ein positives Bild von der Zukunft, und statt eben sich nur von Angst anzuleiten lassen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler unserer Umweltdiskussion, dass wir immer nur aus dieser Angst vor dem Untergang heraus handeln sollen, aber eben nicht ein positives Bild vor uns haben, wie könnte es denn anders sein. Und das ist mir wichtig und das will ich mit dem Buch Menschenzeit eben leisten.
Gehen wir doch mal konkret auf so ein paar Beispiele ein. Ein bionisches Unterseeboot, schlagen Sie davor, dass sich vom Plastikmüll am Meeresgrund ernährt und nach seinem Tod zerfallen kann? Oder der erste grüne Papst, der zu Fuß um die Welt wandert, als Klimaprediger, statt im Papamobil durch die Gegend zu fahren? Da werfen Ihnen Kritiker ja vor, was Sie da so an Ideen formulieren, das sei natürlich reine Utopie. Ist es das nicht vielleicht auch?
Utopie, glaube ich, ist das, was wir im Moment betreiben. Wir leben einen Lebensstil in Europa und in Amerika, den nur eine ganz kleine Minderheit der Weltbevölkerung in Anspruch nehmen kann. Wenn es alle so in Anspruch nehmen, die Ressourcen, die wir verbrauchen und so weiter und so fort, dann wäre unser Planet innerhalb kürzester Zeit ruiniert. Insofern ist unser Lebensstil von heute eigentlich utopisch, weil er ist nicht verallgemeinerbar. Und deswegen versuche ich dem eben solche Bilder entgegenzusetzen, wie könnten zum Beispiel Technologien der Zukunft aussehen, die den Planeten heilen helfen. So ein Unterseeboot, das den Plastikmüll im Meer frisst, das ist gar kein Science Fiction. Sowas könnte man natürlich konstruieren. Es gibt im Moment nur leider keine wirtschaftlichen Interessen in dem Sinn, um sowas zu entwickeln. Aber ich glaube, unsere jungen Bioingenieure, die Nanotechnologen, die Biotechnologen, die Gentechniker, die wären durchaus in der Lage, so ein Gefährt zu konstruieren, das sich von Plastik ernährt. Ich weiß, es klingt nach Science Fiction, es ist aber machbar. Und ich denke aber, dass wir viele solche neue Ideen brauchen und dass eben gerade unser Erfindungsreichtum uns helfen wird, uns aus der derzeitigen Umweltkrise zu befreien.
Sie sprechen es schon an, die derzeitige Umweltkrise, denn wie die Realität aussieht, das sehen wir ja nach 200 internationalen Klimaverträgen und auch gerade wieder beim Gipfel in Cancun. Wenn die USA und China nicht mitziehen, dann wird das alles nix. Bleiben also ohne diese beiden großen Player ja kaum Hoffnung sozusagen, diese Utopien tatsächlich mal zur Wirklichkeit werden zu lassen?
Also das zeigt auf jeden Fall, wie schwer es ist, diese alten Interessen, die es gibt, eben die auf den Verbrauch von Öl und Kohle und Erdgas setzen und ja auch kräftig daran verdienen, zu durchbrechen. Für Amerika ist das irgendwie so tief verwurzelt, dieses Recht auf Verschwendung, das man eben auch militärisch verteidigt. Und bei China ist es eben die Hoffnung auf Wirtschaftswachstum, die dahinter steckt, dass man sich in diesem Verbrauch erstmal zumindest auf der internationalen Bühne nicht einschränken lassen will. Und es zeigt eben auch die Begrenzung von Lösungen von oben. Ich glaube auch wirklich nicht, bei aller Hoffnung auf neue Technologien, dass wir darauf warten sollten, bis jetzt der nächste Weltklimagipfel die Lösungen für uns bringt. Im Endeffekt muss sich auch erstmal jeder Einzelne so verhalten, wie er gerne hätte, dass der Klimagipfel im Endeffekt erbringt. Also jeder sollte quasi auch selber seinen privaten, in der Familie, zu Hause, auch in der Firma, seinen privaten Klimagipfel abhalten und entsprechende Maßnahmen treffen. Dazu gehört zum Beispiel eben das Autofahren einzuschränken oder eben alternativ sich fortzubewegen oder eben den Fleischverzehr auch zu reduzieren, der auch sehr umweltschädlich ist. Da hat jeder sehr viele Möglichkeiten und es braucht einfach, denke ich, eine Bürgerbewegung von unten, die den Klimagipfeln auch eine Botschaft sendet und sagt, wir sind dazu bereit, unseren Lebensstil zu verändern. Jetzt sorgt dafür, dass sich das auch wirtschaftlich lohnt, dass eben auch pfiffige Unternehmer an so einem Veränderungsprozess verdienen können. Und ich denke eben genau, was Sie schildern, diese Schwierigkeiten bei Klimagipfeln sollten uns eben nicht davon abhalten, was zu tun, sondern im Gegenteil dazu motivieren. Und wir sollten sehen, dass die Dringlichkeit in dem Maß auch steigt, wie die Politiker dabei versagen, dieses Problem zu lösen.
Sagt Christian Schwegel. Er ist Autor des Buches Menschenzeit und war bei uns im Gespräch. Ich sage vielen Dank für das Interview.
Ich danke auch.